Guten Morgen. Jetzt ist echt eine Premiere. Ein bisschen aufgeregt bin ich auch. Das ist aber gut. Ansonsten würde ich hier das zu locker und wahrscheinlich ziemlich einschläfernd für euch gestalten. Das soll es ja nicht sein. Für alle, die mich noch nicht kennen, also ich bin schon lange hier in der Gemeinde, sehr lange, seit ja, über 25 Jahren und noch mehr. Aber vielleicht ein paar kurze Worte zu mir aktuell. Was zeichnet mich aus? Ich habe eine tolle Frau, die Ramona, die stand gerade hier. Und ich habe 4 Kinder. Etwas, wenn ich das aufschreibe, manchmal erschrecke ich davor und manchmal freue ich mich darüber. Ja, und wir stehen in einer bunten Lebenssituation, buntes Familienleben mit allen, sage ich mal, Turbulenzen, die es da gibt, aber nicht zu groben. Also uns geht es eigentlich blendend. Und wir haben einen Hauskreis, der ist auch in dieser Gemeinde, macht viel über uns aus, bestimmt viel unser aktuelles Leben. Das hier in der Gemeinde, da gibt es auch draußen einen Flyer, da sieht man mich dann auch mit drauf. Aber gar nicht so viel über mich. Wer mich kennenlernen will, der es mich noch nicht kennt, ich bin auch beim Kirchencafé unten. Ich möchte beginnen mit einer persönlichen Frage. Wie sieht dein Glauben oder deine Beziehung zu unserem Vater im Himmel und seinem Sohn Jesus Christus heute Morgen aus? Und dann bete ich erstmal. Vater, ich möchte dir danken dafür, dass wir in Beziehung kommen dürfen mit dir. Dass du dir das wünschst und dass du ein großes Angebot machst, dass wir unsere Kinder zu dir bringen können. Dass wir von Beginn auf mit dir starten dürfen. Wir müssen nicht erst irgendwas erreichen, wir müssen nicht erst irgendwie toll sein und ankommen. Wir dürfen jetzt, heute hier, ob wir alt oder jung sind, wir dürfen immer mit dir in Beziehung kommen. Als dir, unserem liebenden Schöpfer. Hab Dank dafür und Herr, sprich du heute und erreich du die Herzen. Amen. Ich habe eine Frage gestellt, keiner muss jetzt hier laut antworten, aber jeder vielleicht für sich kann es beantworten, vielleicht auch noch nicht direkt. Was strotzt du vor lauter Glaubenskraft, ja, in deiner Beziehung? Oder hast du eine Durststrecke, eher wo du sagst, pff, oder in wie viel Überfluss bist du gerade in deiner Beziehung? Oder ist gerade Hungersnot bei dir? Oder verspürst du überhaupt einen Hunger? Ist gerade doch alles gut. Weiß auch nicht so recht. Ja, und bei diesem Allen ist mir ein Text einfach wichtig geworden. Und über den möchte ich mal anstrahlen. Und zwar steht der, wie passend, ja, im Matthäus-Evangelium. Und da ging es kurz davor drum, um die Taufe von Jesus. Ja, heute Morgen hatten wir eine Kindersegnung, alles nicht geplant, aber viele haben ja auch die Kindstaufe. Ich finde, das ist ein toller Schritt, ein vorbereitender Weg, dass wir jetzt die Kinder segnen und wir wünschen uns, dass sie später aus freien Stücken sagen, ich will mich taufen lassen. Ich will einen Weg fest eingehen mit unserem Herrn. Ich will zu Gott gehören. Und hier ist eine ganz besondere Taufe. Und zwar ist es die Taufe von Jesus, mit der wir beginnen, aber der eigentliche Kern, der steckt ein bisschen später. Und ich fange Kapitel 3, Vers 16 an. Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser und siehe, da öffnete sich ihm der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabsteigen und auf ihn kommen. Und siehe, eine Stimme kam vom Himmel, die sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und jetzt großer Sprung. Darauf wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, war er zuletzt hungrig. Und der Versucher trat zu ihm und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Darauf nimmt ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellt ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so stürze dich hinab. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht etwa an einem Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm, wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wiederum nimmt ihn der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und spricht zu ihm, dies alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da spricht Jesus zu ihm, weiche Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel und siehe, die Engel traten hinzu und dienten ihm. Was ein Text. Ja. Obwohl es mir heute um nur ganz wenige Zeilen geht, habe ich gedacht, wahrscheinlich nur ein Bruchteil dieses Textes erfasst. Aber über zwei oder drei Dinge möchte ich heute mal ganz bewusst staunen. Ja, also ich möchte es nicht nur einfach lesen und irgendwie theoretisch analysieren, was Jesus da macht, sondern ich will euch mit reinnehmen in das, was mich zum Staunen bringt, als ich diesen Text gelesen habe oder wenn ich diesen Text lese, was mir da sofort auffällt. Was macht Jesus? Oder viel besser, was macht er erstmal nicht? Ja? Also Jesus zeigt sich hier 40 Tage nach seiner Taufe ganz und gar in seiner Rolle als Mensch. Und er besteht nicht, ja, auf seinen allmächtigen Posten. Er bleibt Mensch. Gerade eben hat man doch gelesen, Gott bezeugt ihn als seinen Sohn. Also er steht in einer Vollmacht und er bleibt aber Mensch. Er besteht nicht auf diesen Posten. Und eigentlich könnten wir sagen, die menschlichen Probleme, die vor ihm liegen, sowas wie Hunger, ja, oder überhaupt das Problem, dass der Versucher, dass Satan dasteht und ihn, sage ich mal, anstupst. Was könnte er nicht alles tun? Er könnte den Versucher wegschicken, er könnte einfach in seiner Allmacht, was muss er sich mit Hunger plagen? Aber er bleibt hier bewusst nicht auf seinem allmächtigen Posten und bleibt ganz und gar Mensch. Davon komme ich nicht runter vom Staunen. Und vielmehr noch, wenn wir daran glauben, dass er auch Gottes Sohn ist, keiner hätte ihn davon abhalten können. Keiner. Nicht einfach frei zu handeln in dieser Zeit. Jesus, der leistet hier ganz gezielt und beispielhaft für uns die menschlichste Art von Widerstand, die man eigentlich in so einer, ja, für uns wahrscheinlich unstellbaren Situation, die wir uns irgendwie nur vorstellen können. Ja, wir haben, ich weiß nicht, wer schon mal 40 Tage gefastet hat, ich habe das noch nicht gemacht, ich habe noch nicht mal eine Woche, also es ist auch irgendwie noch gar nicht so bei mir im Leben dran gewesen, aber ich kann mir einfach nur schemenhaft vorstellen, was für eine Art, hier steht nur so, so glatt und klar, und zuletzt überkam mir der Hunger. Also 40 Tage. Und dann versucht ihn Satan. Ich kann mir es nicht vorstellen, was alles in dem Kopf abgeht, wenn man dann über Hunger überhaupt nur spricht. Ja, wie sehr plagt einen das vielleicht, dieses Gefühl? Er widersteht in menschlicher Art. Nun, was heißt das in menschlicher Art? Also irgendwie, ich finde nicht, dass es irgendeine schwächere Form ist, wie er reagiert. Er arbeitet mit einem Werkzeug, was wir alle in der Hand halten können, wozu wir Zugang haben. Er nimmt bewusst ein Werkzeug, wahrscheinlich, weil es ein Beispiel sein soll. Er nimmt nicht seine Allmacht. Und es liegt uns in den Händen und Gottes Worte, um es doch mal zu zitieren, und Gottes Worte sind Leben für uns, nicht das Brot allein. Ja. Ja, und jetzt können wir noch staunen darüber, wie macht er das denn? Er zitiert, ich habe es mal dick gemacht, auswendig. Er zitiert auswendig aus 5. Mose 8. Und da habe ich noch ein bisschen drumherum die Passagen auch mitgegeben. Und er wendet es auch gleich an. Also er sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, was aus dem Mund Gottes hervorgeht. Also erstmal, er wendet es an, ja, weil er spricht das Wort aus und das reicht. Es reicht, dass es zur nächsten Sache geht. Ich finde es faszinierend, also nicht, dass es irgendwie eine schwächere Form ist, diese menschliche Form, sondern ich glaube, es ist sogar eine stärkere Form, sich nicht aller Mittel zu bedienen, die man hat, und doch es so zu tun, so klein zu werden wie ein Mensch und doch dann so souverän am Ende zu bleiben. Also ich weiß nicht, das ist auch schon wieder eine unmenschliche Form, wenn wir das betrachten dürfen, ja, dass wir letzten Endes uns auf das Niveau begeben von einem Schwächeren und dort diesen Kampf auch kämpfen, zum Beispiel damit andere lernen können, wie es funktioniert und dabei nicht zu stürzen. Die Situation, die er da beschreibt und aus der er zitiert, die ist so passend. Ja, und da, genau, was ich auch noch sagen will, er nimmt diese Situation auch demütig an. Ich meine, wie gesagt, er macht sich klein als Mensch. Ich lese mal diese Passage nochmal vor, weil ich das auch ganz spannend fand. Ich habe überlegt, was auch gehungert hat, was 40 Jahre lang in der Wüste umher war. Und Gott wollte das Volk Israel was lehren. Das ganze Gebot, ich lese vor aus Mose 8, das ganze Gebot, was ich dir heute gebiete, sollt ihr bewahren, um es zu tun, damit ihr lebt und euch mehrt und hineinkommt in das Land und das Land in Besitz nehmt, das der Herr euren Vätern zugeschworen hat. Und du sollst an dem ganzen Weg gedenken, durch den der Herr dein Gott dich geführt hat, diese 40 Jahre lang in der Wüste, um dich zu demütigen, um dich zu prüfen, damit offenbar würde, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Und er demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit Manna, das weder du noch deine Väter gekannt hatten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern dass er von all dem was lebt, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Deine Kleider sind nicht zerlumpt an dir, und deine Füße sind nicht geschwollen, diese 40 Jahre. So erkenne nun in deinem Herzen, dass der Herr, dein Gott, dich erzieht, wie ein Mann seinen Sohn erzieht. Und bewahre die Gebote des Herrn, deines Gottes, dass du in seinen Wegen wandelst und ihn fürchtest. Denn der Herr, dein Gott, bringt dich in ein gutes Land. Und hier höre ich mal auf. Aber was ist hier besonders? Ja? Gott geht es mit seinem Volk, und daraus zitiert Jesus, darum, dass sie Demut bekommen, dass sie sich von ihm allein versorgen lassen. Dass sie nicht sagen, Ägypten versorgt mich mit den Fleischtöpfen. Damals ging es uns gut, dass wir ihn als Versorger demütig angeben, der ihnen dieses Manna immer nur für die Ration des aktuellen Tages gegeben hat. Sie konnten nichts anhäufen. Und so sollen wir auch, so wie Jesus es jetzt zitiert, sollen wir uns ernähren von dem, was Gott uns gibt in der Situation. Nicht von dem Stein, den er da in Brote verwandeln soll. Nein, er sagt, Gott gibt es mir und das nehme ich. Und nicht mehr und nicht weniger. Ja? Und in diese Demut hineinzukommen, das wollte er dem Volk Israel zeigen, dass sie sagen, ich verlasse mich komplett auf ihn, in meiner Versorgungsnot, in meinem Überlebenskampf, weil Essen war Überleben. Ja. Und sie sollten sie sollten demütig anerkennen, in welcher Abhängigkeit sie mit ihrem Leben vor Gott sind. Wie wir es auch sind. Was haben wir schon in der Hand? Wir sind abhängig von ihm mit unserem Seelenheil. Wir sind abhängig mit unserem selbst körperlichen Bedürfnissen. Wir sind abhängig. Und bist auch ein lebendes Beispiel für uns nochmal plakativ, wie aber jeder hier von uns das ist. Ja. Und er sagt hier was ganz Tolles. Gott sagt hier, was er denn eigentlich vorhat mit ihm. und worum es ihnen geht, worum es ihnen geht. Er will nicht irgendwie demütigen, um seine Macht auszuspielen, sondern er will ernähren als Vater. Er will ernähren, damit es ihnen gut geht. Er will sie aus diesem Land der Sklaverei in Ägypten herausführen. Dort, wo es schwer ist, das Leben. Dort, wo es wirklich Arbeit gibt, die sie eigentlich nicht tun sollten. Sie sollten eigentlich frei leben in einem Land. Und sie sollten in einem Land leben, in einem guten Land. Ich als Vater will für mein Volk, ich will ein gutes Land. Und deswegen begib dich in meine Abhängigkeit, denn ich führe dich dahin und ich versorge dich dort. Und ich versorge dich nicht mit mehr und nicht mit weniger, aber vertraue mir und übe dich da drin. In dieser Demut nicht selber das an dich zu reißen. Nimm es aus meiner Hand, da kommt was Gutes her. Auch wenn es dir nicht schmeckt. Sie haben geklagt, wie eklig das Manna war. Uah. Furchtbar. Jeden Tag dieses Manna. Das können wir nicht, das können wir nicht mehr. Ich habe mit einer persönlichen Frage habe ich begonnen oder mit einer persönlichen Fragestellung. Und ich glaube, es ist wichtig, dass es persönlich wird. Es gibt, sage ich mal, viele Dinge, und ich rede jetzt bewusst mal nicht von dem physischen Essen, ja, von dem wir uns ernähren. Manches stopfen wir einfach so unterbewusst in uns hinein, nahrungstechnisch. Was müssen wir denn alles mit unserem, über den Tag her, was müssen wir alles an Gedanken, an Input, an Nachrichten verdauen? Was liegt schwer im Magen, wenn der ganze Tag voll ist? Wann soll ich denn Gottes Wort noch zu mir nehmen? Nehmt euch mal einen gewöhnlichen Tagesablauf. Was kommt da alles auf euch zu? Wie viele E-Mails müsst ihr lesen? Wie viele Nachrichten hört ihr im Auto, zur Arbeit, im Radio? Was kommt alles? Oder wie endet schon dicht der Tag? Wo habt ihr noch immer dran zu verdauen, bevor der neue Tag beginnt? Wie voll? Ja? Wie voll ist dein Magen? Und wessen Worte sind es, die dich eigentlich schon völlig sättigen? Die eigentlich deinen Geist und deinen Kopf schon völlig füllen? Bei mir, in meiner Vorbereitung, habe ich gemerkt, mein Kopf ist komplett voll mit allem Möglichen. Wann soll ich denn noch ernähren? Wann kann ich denn, selbst wenn ich es will, wann bin ich denn mal auf Empfang? Viel früher als morgen, da bin ich nicht auf Empfang. Spätabends sind noch Themen, die mich umhertreiben. Es ist nicht einfach. Ja, und die Frage ist wirklich für dich, ist in deinem Magen noch Platz? Platz von dem, was dir Leben spendet, wenn wir Jesus hier glauben? Kannst du dich auch selbst ernähren schon? Ist es vielleicht etwas, wo man sagt, Gottes Wort, ja, das ist ein Wahnsinn. Wenn ich allein diesen Bibeltext sehe, das ist irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich da rangehen soll. Also im besten Sinne, ja, ist es zu viel? Manchmal sind Gottes Worte auch ganz schön schwer, wenn wir das lesen. Es ist nicht unbedingt, was wir, sage ich mal, so in Sportlersprache, ich mache ja auch gerne Sport, was unbedingt isotonisch ist, ja, was man einwirft und dann ist sofort Energie da und man kann den Marathon beenden. Nee, manchmal ist es vielleicht auch Zeugs, was wir echt verdauen müssen, wenn wir es aufnehmen. Und es ist nicht gleich der Energiespender. Gerade in solchen Situationen der Versuchung ist es dann ja vielleicht auch viel. Also wenn du Probleme hast, dich zu ernähren, uns, also in diesem Sinne, uns oder mir hilft ein Hauskreis. Mir hilft eine Gemeinschaft, wo mit anderen Blickwinkel auch mal drauf kommt und das mit zerkleinern, das mit zerkauen, was da gerade so drinsteckt in Gottes Wort und in Happen runterbricht, die mir helfen. Weil das manchmal das alleine zu kauen ist ziemlich schwer. Und dazu möchte ich ermutigen, wir haben ein großes Angebot an Kleingruppen, aber such dir einfach einen Freund, einen Bekannten, ob der schon viel weiter ist in geistlichen Themen oder auch nicht. Oder ob er vielleicht, aber einfach ein Gemeinschaftspartner, in dem dies zur Routine wird. Das ist ein Ansatz. Und ein wichtiger Punkt ist, im 1. Thessalonicher 5, Vers 21 steht, prüft alles und das Gute behaltet. Kannst du prüfen? Es gibt vieles, was auf uns einströmt. Vieles, was uns auch gepredigt wird. Können wir das prüfen? Mit was prüfen wir? Eigentlich brauchen wir Gottes Wort selbst, um zu prüfen, ist das denn gut für mich? Ja. Es ist eine Lebensaufgabe und Jesus hat sie gemeistert. Und mein Tipp auch an dich, ich habe das auch bei einem letzten Sport-Event mal erlebt, dass ich ganz übel eingegangen bin. Ja. Wenn man unter Anstrengung ist, wenn man unter Stress steht, es ist eine Kunst, sich gut zu verpflegen von dem, was man braucht. Wenn du heute vielleicht sagst, ich bin in der Durststrecke, ich bin müde, ich bin platt, ich weiß aber nicht, wie ich mich verpflegen soll. Mir sind alle Mittel ausgegangen. Dann ist das echt eine Situation, ja, geh ins Gebet. Ja. Geht das manchmal überhaupt? Können wir das alleine, wenn es wirklich hart auf hart kommt? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber in Momenten, in denen ich sehr gefordert und beansprucht bin, dann die Bibel aufzumachen und dann da auch noch was rauszuziehen, das ist oft ein total schwerer Moment. Jesus zeigt es hier, er hat vorgesorgt. Er kannte Gottes Wort. Er kannte es und er konnte es direkt anwenden und dann entwickelt es auch seine Kraft und schenkt ihm in dieser Versuchung Ruhe. Die Ruhe, die wir dann doch manchmal suchen, wenn wir hart versucht sind. Der Tommy, der ist heute nicht da, hat als junger Kerl hat er mal zu mir gesagt, Johannes, da waren wir in der Jugend, ich weiß nicht, war ich vielleicht 15 oder 16, und er war 17, schon ein bisschen älter, und er war immer so angetan und immer so gut drauf, obwohl es mir manchmal irgendwie nicht gut ging in der Pubertät, ja. Und er hat gesagt, Johannes, geht es dir manchmal nicht auch so, du sitzt irgendwie im Bus und dann kommt dir irgendwie so ein Bibelfersenkopf und der passt voll und dir geht's sau gut. Und ich weiß nicht, wie ich ihn damals angeguckt habe, aber was ich gefühlt habe, das sah eher aus wie Befremdung und Ekel und ich dachte, was ist denn das für einer? So geht's mir nicht, nein. Und heute schaue ich zurück in meinem Leben, ja, dort, wo ich auch in Krisensituationen, in meiner persönlichen, ganz individuellen Krise, mir Gottes Wort einfach reingestopft habe. Und Jahre später habe ich solche Momente erlebt, von denen mir der Tommy erzählt hat, und die haben mich erbaut. Aber es ist ein Invest gewesen, der sich manchmal Jahre später auszahlt, wo uns ein Bibelvers gegeben wird, den können wir nur aus unserem Gedächtnis rausholen, wenn wir es auswendig irgendwo können. Und dann entwickelt er seine Kraft. Also, in der Versuchung, sich zu pflegen, geht wirklich schwer. Und meine Empfehlung ist, auch wenn ihr in der Versuchung seid, versucht das irgendwie aufzunehmen. Es schmeckt nicht immer süß. Das Wichtigste ist, dass wir Gott in der Versuchung einfach anrufen und ihn bitten, dass er uns dieses Leben spendende Nahrung gibt, dass er uns diese Worte schenkt und schickt, die wir jetzt brauchen. Ich glaube, das ist sowieso wichtig, dass wir, wenn wir Gottes Wort auftun, da es echt viel hat, dass wir ihn bitten, dürfen ihn anrufen und probiert es aus, wenn wir das mit ganzem Herzen machen und wir machen dieses so komplexe Bibelwort aus, was wir früher nie verstanden haben, Passagen, die uns eher noch, ja, sage ich mal, abgeschreckt haben, entwickeln etwas in uns und es wird uns ausgelegt durch den Heiligen Geist. Erlebt dieses Wunder, probiert es aus. Da ist unheimlich viel Kraft drin und die Kraft, die bleibt. Ja? Wir werden immer wieder hungrig von dem Brot, was wir essen. Immer wieder. Wir brauchen es morgen wieder. Wir sättigen uns jetzt und morgen brauchen wir es wieder. Aber seine Worte, die sättigen wirklich. Also was wir einmal aufgenommen und in uns verdaut haben, das macht wirklich satt, wenn wir es immer wieder rausholen. Merken wir, es sättigt schon wieder. Ich habe es einmal aufgenommen, es sättigt wieder. Und wenn wir es natürlich dann bitten, ja Herr, zeig's mir, dann müssen wir auch danach aktiv suchen. Ja, wir können nicht beten, Herr, zeig's mir, machen wir einmal kurz den Finger auf und sagen, ah ja gut. Hat nicht geklappt, 3 Minuten später, das ist irgendwie alles komisch, was der Johannes da vorne erzählt hat. Ich möchte euch ermutigen, sucht aktiv danach. Sucht wirklich, wie ihr einen Schlüssel sucht, wenn ihr den schon 2 Tage lang verloren habt, bevor ihr den Schlüsselmacher anruft und dann endlos viel Geld bezahlt. Sucht. Und wenn ihr es gefunden habt, achtet nicht unbedingt darauf, wie süß es schmeckt oder ob es gerade isotonisch und leichtgewichtig ist. Wenn ihr den Eindruck habt, Gott zeigt euch etwas, dann nehmt es, druckt es euch aus oder legt es euch ein Lesezeichen in der Bibel-App ab oder ja, kaut es, heißt iteriert auch darüber und nochmal lesen. Was komisch, ja? Ich habe es genommen, ich habe es einmal gekaut. Ich kann das noch nicht schlucken. Kaut weiter. Spuckt es nicht aus. Und wenn ihr es gut gekaut habt, dann verdaut es. Dann lasst es auch ruhen. Lasst es ruhen. Ich wünsche euch, dass es euch so geht und dass ihr das schon oft erleben konntet und dass es in euch Frucht trägt, dieses Wort. Ich habe es schon ein paar Mal in meinem Leben erlebt. Ich wäre gerne viel weiter in dem und hätte gerne einen viel größeren Fundus. Aber es ist noch nicht zu spät und heute kann ich weitermachen damit. Und nichts davon kommt leer zurück, auch wenn es euch manchmal 1-2 Jahre leer lässt. So war es bei mir. Ich habe eine Zeit lang einfach schwallartig in mich hineingestopft. Hat keinen Bulimie-Effekt bei mir gegeben oder sowas. Ich habe das schwallartig in mich hineingestopft, habe manchmal nur die Hälfte verstanden und doch habe ich Jahre später daraus und heute, bis heute noch, ruft Gott das ab, was ich da mal verdaut habe. Vor ja, 17 Jahren, 18 Jahren hatte ich so eine Zeit. Heute noch wirkt es. Glaubt es mir und probiert es aus und spuckt es nicht aus, wenn es am Anfang so auf, wie ihr sie aufnimmt von einem Arzt, dem ihr vertraut. Ja, wo wir auch nicht beurteilen, ob das Medikament jetzt gerade gut schmeckt, sondern wir schlucken es rein, weil wir sagen, der hat's verstanden. Der weiß, wovon er spricht. Und Gott versteht Leben. Er hat es geschaffen. Er hat es gemacht. Und ich nehme jetzt auch diesen vielleicht bitter schmeckenden Saft. Er hat es verstanden. Und ich schluck's und ich verdau's, weil ich ihm vertraue, dass er es gut mit mir meint. Amen.